Natur ist einfach überall. Es ist nur eine Frage unserer Aufmerksamkeit.
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu: persönliche Einblicke, Tipps und Impulse. Los geht's. Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Bei der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch bin ich über den Begriff Psychoökosomatik gestolpert. Das ist ein interdisziplinärer Forschungsbereich, der untersucht, wie natürliche Umwelt unsere Gesundheit beeinflusst und geht dabei über die klassische Psychosomatik hinaus. Erforscht wird zum Beispiel, warum Waldbaden so gesund ist, und ich bin mir sicher, im Laufe des Gesprächs hören wir mehr dazu. Es gibt so viele Arten, sich zu beruhigen, aber nur eine, die wirklich hilft: die Natur selbst. Dieses Zitat stammt vom österreichischen Dichter Rainer Maria Rilke und es passt perfekt als Einstieg in unser heutiges Gespräch, bei dem es um die wahrscheinlich größte Kraftquelle der Menschheit geht, um die Natur. Ja, und dafür könnte ich mir keine bessere und kompetentere Gesprächspartnerin vorstellen als die wunderbare Barbara Wiegerle. Ganz herzlich willkommen, Barbara.
Hallo, liebe Christine.
Barbara, du bist unter anderem Wald- und Kräuterpädagogin, Waldgesundheitstrainerin, Bergwanderführerin und Naturcoachin. Du warst Bankerin. Wie würdest du dich selbst vorstellen?
Im Moment würde ich sagen, ich bin eine Tochter von Mutter Erde, eine ständig staunende und eine lebenslang lernende. Und meine Mission ist es, die Schönheit der Natur in die Herzen der Menschen zu bringen.
Wow, das ist eine schöne Aufgabe, ja. Du hast auch Reiki gemacht, du hast so viele Ausbildungen gemacht, habe ich auf deiner Homepage gesehen. Und das heißt, es fließt jetzt alles irgendwie zusammen, kann man das so sagen?
Das ist schön gesagt, ja. Es ist immer ein Prozess des Entwickelns, des Neuentstehens, und die ganzen Erfahrungen fließen zusammen in meiner jetzigen Arbeit.
Schön. Wir haben uns ja kennengelernt im Herbst des Vorjahres beim Event Kunst der Balance, A Breath of Nature, in Kärnten im wunderschönen Stift Ossiach. Und du hast dort passenderweise die Eröffnungs-Keynote gehalten, die mich extrem gefesselt und berührt hat. Ich habe mir damals schon gedacht, die Barbara muss in den Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute, woher bist du eigentlich gerade gekommen?
Ich bin gestern aus Kärnten angereist.
Aus dem wunderschönen Kärnten.
Genau.
In die Stadt, zu uns nach Wien.
Es war herrlich.
Was jetzt? Kärnten oder die Stadt?
Kärnten sowieso, aber auch diese 22 Stunden, die ich jetzt in Wien hatte.
Wien ist schon eine sehr schöne Stadt.
Oh, ich liebe es. Ich habe auch hier studiert, habe das sehr genossen.
Darf ich fragen, was?
Internationale Betriebswirtschaft.
Ah ja. Mhm. Ja, ich bin auch seit dem Studium in Wien, komme eigentlich ursprünglich auch vom Land, aus Wieselburg in Niederösterreich.
Okay.
Auch sehr in der Natur aufgewachsen. Aber ich finde, Wien ist jetzt für eine Großstadt auch wahnsinnig natürlich eigentlich und viel Natur mit den vielen Parks. Also ich fühle mich schon auch sehr wohl hier.
Das Wasser, die Hügel, die Weinberge, es braucht alles nicht lange und du bist dann draußen und hast wirklich auch Stille.
Genau, jetzt sind wir gleich voll abgewichen. Ich wollte nämlich eigentlich noch kurz über deine Keynote in Kärnten sprechen, weil warum hat es mich so beeindruckt? Du hast damals neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Waldmedizin, aber auch Umweltpsychologie irgendwie gut zusammengefasst und uns ganz viele Impulse für einen unter Anführungszeichen grüneren Alltag verraten. Und darüber wollen wir natürlich auch heute sprechen und ich werde dir ganz viele Tipps entlocken. Und außerdem wollen wir uns unterhalten über Naturcoachings, was das überhaupt ist, und nämlich auch für Führungskräfte, finde ich ganz spannend, und natürlich auch über deinen persönlichen Weg. Ganz kurz noch zu Kärnten, du hast ja im Herbst nicht nur eine Keynote gehalten, sondern eben auch einen Workshop geleitet, in dem man die Natur spüren und erfahren und erleben konnte. Und ich weiß es aus dem Feedback unserer Besucherinnen, die waren alle sehr angetan und begeistert. Und du bist auch heuer in Kärnten wieder mit dabei, mit einem Workshop. Ich nehme an, du gehst wieder in die Natur raus.
Immer.
Was genau wirst du da machen heuer?
Ihr habt ja das wunderschöne Thema gewählt, Whispers of Nature. Und deshalb werde ich diesmal rausgehen und mich ganz bewusst dem Hören und den Naturgeräuschen widmen, aber auch dem Sprechen und dem Austauschen. Denn diese Kraft, des Kreises ist immer grandios bei solchen Einheiten.
Jetzt muss ich nachfragen, Kraft des Kreises?
Ja, es gibt auch eine Art Way of Council, wo man einfach sich im Kreis austauscht, mit offenem Herzen zuhört und die volle Aufmerksamkeit den Menschen schenkt, der gerade spricht.
Okay.
Und das ist immer Teil von meiner Natur. Gängen, würde ich sagen, oder auch vom Waldbaden, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Und diese Kraft von diesem Zuhören mit offenem Herzen und dem Sprechen aus dem Herzen, das ist etwas, was bei Menschen ganz viel bewegt.
Wow. Und auch wahrscheinlich jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die uns da jetzt zuhören, ist ja auch das Podcast ein wunderbares Medium,
ach,
oder?
Ich liebe das Hören.
Ja, ich auch. Also wer dabei sein möchte, am Sonntag, dem 11. Oktober im Stift Ossiach in Kärnten, Workshop mit Barbara Wiegele. Es kommen auch ganz tolle Bühnengäste, unter anderem Erfolgspodcaster Lukas Klaschinski und Schauspielerin und Fotografin Jenny Jürgens. Tickets sind ab sofort erhältlich. Ich mache am besten dazu einen Link in den Shownotes. Barbara, bevor wir jetzt gleich tief ins Gespräch gehen, du bist gestern aus Kärnten ins schöne Wien gekommen oder vom schönen Kärnten ins schöne Wien. Ich muss gerade so schmunzeln, weil auf deinem T-Shirt steht Bergverliebt. Du hast ein super T-Shirt an und ja, das gefällt mir. Jetzt, was würdest du sagen? Ich frage das nämlich meine Gäste am Anfang sehr gerne. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du jetzt gerade in deiner Balance?
Jetzt gerade bin ich wahrscheinlich irgendwo zwischen 7 und 8, weil ich ein wenig aufgeregt bin über unser Gespräch. Aber heute Morgen habe ich schon hart an der 10 gekratzt bei meinem Spaziergang durch den Bötzleinsdorfer Park.
Oh, den kenne ich auch gut. Ich habe nämlich da ganz in der Nähe mein Studentenheim gehabt.
Ah, schön.
In der Starkfriedgasse. Das war mein erstes Zuhause in Wien tatsächlich. Mhm. Und auch ganz im Grünen. Ja, das ist ja auch wunderbare Heurigengegend.
Genau.
Und ja, sehr schön, ja. Du möchtest, wie gesagt, den Menschen die Natur näher bringen. Ich glaube aber, ohne deine Biografie jetzt wirklich gut zu kennen, du warst nicht immer so naturverbunden wie heute. Zumindest leite ich es davon ab. Du hast Karriere als Bankerin in London, in New York, aber glaube auch in Hongkong gemacht. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was über deinen Werdegang und vor allem auch dann, wie die Natur in dein Leben gekommen ist.
Ich denke, wenn ich jetzt zurückblicke, dass ich wahrscheinlich schon immer naturverbunden war, aber mir das nicht so bewusst gewesen ist. Ich bin in Kärnten in Finkenstein aufgewachsen. Das ist vielleicht war damals vielleicht mit 1000 Einwohnern ein Dorf in der Nähe von Villach. Und da war Natur einfach überall. Es gab auch nicht so viel Angebot an Freizeitbeschäftigungen und deshalb war das draußen sein einfach ein normaler Teil. Dann war mir aber irgendwann mal so mit 16, 17, 18 einfach die Provinz zu viel. Ich habe noch ganz genau mich erinnert daran, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich fahre jetzt nach Wien, ich gehe zum Studieren und ich melde mich in ein paar Wochen wieder. Ich wollte einfach raus aus Kärnten, rein in die Großstadt und habe das auch wirklich genossen. Ich habe mich dann spezialisiert auf das Thema Finanzen und Finanzmärkte in meinem Studium, eben der internationalen Betriebswirtschaft, und habe anschließend ein Jobangebot für Frankfurt bekommen von einer, würde ich sagen, an der Ivy League Investmentbanken, also der weltweit besten Banken.
Und also direkt von der Uni weg gleich
genau,
mal Karriere gemacht.
Genau, direkt von der Uni weg, genau dort eingestiegen und habe dann als Finanzanalystin im Messeturm in Frankfurt gearbeitet. Und das war eine sehr spannende, aber auch sehr intensive Zeit. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich eigentlich ein großer Freigeist bin und dass ich langfristig nicht glücklich sein werde in diesem Bereich. Und
das hast du schon relativ bald gemerkt?
Eigentlich sehr schnell. Ich war fasziniert zwar von diesen Arbeiten, von dem internationalen Parkett, von Arbeitseinsätzen an anderen Orten in größeren Städten und habe aber einfach gemerkt, da fehlt mir etwas. Ich brauche etwas anderes. Und bin dann einfach ausgestiegen. War auch eine schwierige Zeit damals, also einfach wirtschaftlich, und bin zurück nach Kärnten gegangen und habe einfach mal Zeit gebraucht, mich zu sammeln und zu sehen, was jetzt nach diesen Jahren der Fokussierung dann anstehen kann als nächstes für mich. Und dann habe ich viel Zeit in den Bergen verbracht, viel Zeit in den Wäldern, und daraus hat sich dann die Idee geformt, dass ich mich für diese wunderschöne Natur einsetzen möchte. Und habe dann nochmal ein Schutzgebietsstudium gemacht, wo es darum geht, wie man Nationalparks plant und verwaltet oder Naturschutzgebiete, Naturparks. Und habe dann schon gewusst,
zweiter Bildungsweg fast.
Ja, das war quasi dann nochmal ein Masterstudium. Und dann bin ich echt in Kontakt gekommen mit den Menschen, die Käfer beforscht haben oder die Landschaftsplanung gemacht haben. Also es waren so viele unterschiedliche Forstwirte, Biologen, es waren so viele unterschiedliche Menschen in diesem Studium, die haben meine Perspektive total erweitert. Und so bin ich dann quasi zu dem Naturschutz gekommen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass bei dieser Arbeit erstens mal immer oder oft entweder oder, also entweder schützen oder nützen ein Thema ist und dass Naturschutz so oft ein Konfliktthema ist. Und das ist mir einfach schwer gefallen. Und ich habe dann aber auch gemerkt, ich möchte mehr in der Natur unterwegs sein. Und ich wollte nicht immer nur vor meinem Computer sitzen, drinnen sitzen und rausschauen, sondern ich wollte raus und habe dann nochmal beschlossen, okay, ich höre auf mit diesem Projektarbeiten, ich gehe in die Natur und habe dann eben nochmal eine Ausbildung gemacht zur Bergwanderführerin. Das war damals eine neue Regelung. Und ja, und seit 2013 biete ich eben positive Erlebnisse in der Natur an, damit Menschen wieder diese Beziehung aufbauen können zur Natur, um dann, das ist dann sozusagen mein kleiner Hintergedanke, einfach in ihrem Leben andere Entscheidungen treffen, die vielleicht diesen Planeten auch wieder zu einem besseren Planeten für alle Arten machen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo ich dann die letzten 13 Jahre oder so damit gearbeitet habe.
Klingt nach einem sehr erfüllenden und vor allem sehr sinnvollen
Job. Oh, ich bin so glücklich. Es gibt ganz wenige Tage, wo ich nicht gerne arbeite.
Das glaube ich. Und trotzdem finde ich, wie sage ich das jetzt? Du bist offensichtlich jemand, der sich gut kennt, der gut auf sich hört, weil du hast sehr früh gemerkt, okay, die Bankerkarriere ist es nicht ganz, da fehlt mir was. Aber das sagt sich im Rückblick so leicht. Ich finde, in dem Moment gehört da wahnsinnig viel Mut dazu, den eingeschlagenen Weg mal zu verlassen.
Ja, absolut. Ich glaube, eine meiner schwierigsten Phasen war genau so diese Situation, das Gefühl auszusteigen aus etwas, was nicht mehr funktioniert und in das Nichts zu gehen. Also ich habe das wirklich als ein großes, dunkles Nichts irgendwie erlebt, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Wenn du aus so einem Weg kommst, dann ist eigentlich jede Station wichtig für den Lebenslauf und du möchtest daran arbeiten und es geht irgendwie einfach strukturiert weiter und dann geht man mal ins Nichts nach einer großen Adresse, von der man kommt, wo es auch eine starke Unternehmenskultur gibt. Und das war sicher die Herausforderung. Ich konnte es damals, ich hatte eben keine Kinder, kein Haus, keine Schulden. Das war irgendwie möglich, dass ich einfach mal ins Nichts gehe und dem Leben die Zeit gebe, mich selbst wieder neu zu finden.
Und wenn dann Zweifel auftauchen, die sind ja wahrscheinlich aufgetaucht, was hat dir da geholfen, dass du deinen Weg trotzdem
einfach auf mein Bauchgefühl zu hören, das zu schauen, okay, ist das jetzt, wäre das jetzt gut, ja? Sollte ich das tun? Oder kommt es jetzt aus mir? Ist das etwas, was mich bewegt, was mich nährt, was ich machen kann? Natürlich kann ich das heute aus der Entfernung ganz anders betrachten und es ist viel klarer. Es waren oft so kleine Impulse und dann, es war oft der Mut, Nein zu etwas zu sagen.
Ich komme jetzt auf dein Thema, das dich momentan, glaube ich, sehr beschäftigt. Du hast mir in einer E-Mail vor ein paar Wochen geschrieben, bin gerade in Brandenburg, wo ich heute einen unglaublich spannenden Tag zur Naturregeneration für weibliche Führungskräfte gestalten durfte. Jetzt frage ich da mal ganz naiv nach, was bedeutet das Naturregeneration für Führungskräfte?
Diese Begrifflichkeiten sind manchmal echt eine Herausforderung. Naturregeneration, so bezeichne ich im Moment den Teil meiner Arbeit, wo ich Menschen nach draußen begleite und ihnen Türen öffnen möchte, dass sie eintauchen können in diese heilsame Wirkung der Natur und ihnen auch sozusagen Instrumente mitgebe, um kleine Dinge im Alltag zu tun, die ihnen einfach helfen, mit ihrem Leben besser zurechtzukommen, sich zu stärken über solche Naturzeiten. Und warum für Führungskräfte? Das hat sich so ergeben. Ich habe gemeinsam mit einer Kollegin, einer Unternehmensberaterin, eben einen Tag für ihre Coaches gestaltet. Und da ging es genau um solche Fragen. Also was belastet im Alltag? Wie belastet bin ich? Wo man einfach mal reinspürt, rein reflektiert, was gerade die Situation ist, in der man sich befindet. Und dann zu schauen, okay, was können wir jetzt tun? Welche Herausforderungen gibt's? Welche kleinen Impulse können Sie jetzt in Ihrem Berufsleben umsetzen? Mikropausen im Alltag.
Was ich erlebt habe, Events und Begegnungen.
Ja, ich war in der wunderschönen Location am Hoar im 19. Bezirk im Rahmen eines Pre-Launch-Events. Seewald Ortho, eigentlich bekannt für Mikronährstoffe und Vitalpilze, hat dort die neue Biokosmetiklinie präsentiert und ich finde sie einfach sensationell. Und ja, sie ist auch schon online erhältlich. Darf ich da kurz nachfragen?
Natürlich,
damit ich das, ich habe da jetzt ein Bild vor mir. Ist das ein Team, das da zu dir kommt an Ausführung oder sind das verschiedene Führungskräfte? Ist es überhaupt eine Gruppe oder sind es Einzelcoachings?
In diesem Fall war das sozusagen eine Gruppe von Frauen, die im Einzelcoaching bei meiner Kollegin waren oder sind und die gemeinsam in diesen Tag gekommen sind. Das heißt, es war in dem Fall keine Gruppe, kein Unternehmensteam, sondern es waren unterschiedliche weibliche Führungskräfte, die ganz stark aus den Bereichen der öffentlichen Einrichtungen kamen. Aus dem Krankenhaus waren Damen dabei, dann gab es welche von Energieversorgern, im öffentlichen Transport, also tolle Frauen, gestandene Frauen mit unglaublich viel Umsetzungskraft, mit super Ausbildungen, die einfach einen Tag mal zum Netzwerken, zum Runterkommen und zum Reflektieren und zu schauen, wie sie ihre Arbeit noch besser und noch mehr in Balance gestalten können. Ein großes Thema ist dieses, ja, in Balance bleiben.
Ja, deswegen
in diesen Führungsrollen.
Du kennst das Moment ja selber.
Balance
und auch den Podcast widmen wir uns genau dem Thema. Ich glaube, es ist tatsächlich... Es ist das Thema speziell für Frauen, weil wir, wie du jetzt gesagt hast, auch bei deinen Führungskräften, wir wollen leisten, wir wollen was auf den Weg bringen, wir wollen uns voll reinhauen, wie man sagt, ja. Und gleichzeitig wollen wir aber auch irgendwie entspannt und bei uns bleiben. Und das ist oft ein ziemlicher Spagat.
Wir haben vor allem so viele Rollen, gell? Wir sind oft Mutter, wir sind Tochter, wir sind Ehefrau oder Partnerin, wir sind Freundin. Wir sind so vieles und das neben der Arbeit und das alles zu verbinden, ist wirklich eine große Kunst.
Und ich frage mich halt jetzt, wie kannst du der Natur eine Antwort darauf geben? Aber lass mich davor nur was erklären, noch kurz, weil du bietest ja auch Unternehmen, geht es ja auch mit Unternehmen raus und auch mit Einzelcoachings.
Genau.
Das ist wahrscheinlich dann jedes Mal ein bisschen anders und ich nehme an, du gehst dann halt speziell auf die Fragestellungen ein. Aber bleiben wir vielleicht so bei diesen Grundthemen, die ganz viele Frauen betreffen. Eben, wie schafft man den Spagat, wie schafft man es, in Balance zu bleiben? Und was mich eben jetzt wirklich interessiert, wie kann da die Natur helfen?
Ja, einfach das Rausgehen. Gell? Also was ich beobachte, ist, dass Menschen, die mit mir in die Natur gehen oder auch Frauen, die mit mir in die Natur gehen, die bekommen ein besseres Gefühl für ihre eigenen Bedürfnisse. Auch deshalb, weil wir sehr stark in die Wahrnehmung gehen. Die Wahrnehmung von dem Lebendigen rund um uns, um Dinge, die uns einfach auffallen. Das sind keine großen Dinge. Und doch ist es dann in Summe die ganze Lebendigkeit und unser eigenes Sein. Und bei dieser Beschäftigung kommen dann ganz viele oft unbewusste Dinge hoch. Ich erlebe sehr viele Erkenntnisse, ich erlebe auch sehr viel Traurigkeit. Es ist dieser Raum der Natur, es öffnet sich ein eigener Raum, in dem so vieles möglich wird, in dem auch keine Leistung gefordert wird. Es geht genau ums Gegenteil, ums Nichtleisten. Es geht oft ums Nichttun. Und in diesen Räumen entstehen ganz neue Erkenntnisse oder vielleicht alte Erkenntnisse, die hochkommen. Und deshalb ist auch auf dieser psychologischen Ebene oder Gefühlsebene so vieles möglich. Es ist so ein Zauber.
Ja. Wozu leitest du die Frauen an? Sagst du da einfach, geht's herum in der Natur und schaut's, was hochkommt?
Es ist immer sehr maßgeschneidert auf die Situation, auf die Wünsche. In diesem Fall ging es zuerst schon mal um ein wenig wissenschaftlichen Hintergrund. Wie wirkt das? Warum wirkt das? Was wissen wir schon darüber? Und was ist eher noch so im experimentellen Rahmen?
Du meinst jetzt von der Wirkung der Natur auf den Menschen?
Genau, auf den Menschen, auf unseren Körper, wie auch auf unsere Psyche. Also so die Forschung in diesem, sage ich mal, standardisierten Bereich. Dann leite ich an, je nachdem gibt es manchmal kleine Impulse einfach für den konkreten Alltag, je nach Fragestellung, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendeine emotionale Situation im Job, dann mal, okay, nimm dir kurz mal Zeit, geh raus, mach gewisse Atemübungen, mach gewisse Körperübungen, also es sind sehr praktische Dinge. Und andererseits dann leite ich ganz gerne auch so eine 2-3-Stunden-Einheit an, die man jetzt so vielleicht im Klassischen als Waldbaden bezeichnen könnte, wo man wirklich noch tiefer eintauchen kann, wo es einen strukturierten Rahmen gibt, wo man einfach mal für sich ist und doch in der Gruppe. Aber das hat Struktur, das hat eine gewisse Praxis und das funktioniert unglaublich gut. Und was ich da beobachte, ist, dass innerhalb von kürzester Zeit, manchmal sind es 10 Minuten, gerade bei dieser ersten Übung, die Frauen das letzte Mal zum Beispiel da an dem Termin, von dem du gerade gesprochen hast, total ins Moos eingesunken sind. Und plötzlich waren sie still.
Ist man da barfuß im Moos?
In dem Fall war es ein bisschen kalt und wir sind einfach, wir waren recht gut angezogen, aber einfach zu sitzen und wirklich mal zu spüren. Und das klingt alles so banal und das klingt so einfach und es ist doch so unglaublich wirkungsvoll. Und das ist manchmal eine Herausforderung für mich, zu kommunizieren, dass es geführt oder begleitet nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Und gerade für die Frauen ist das nochmal ein wichtigerer Teil von so einer Naturzeit. Auch das in der Gruppe sein, gemeinsam sein.
Was ändert sich für die Frauen danach? Was machen sie nachher anders?
Ich kann dir nur sagen, was da zum Beispiel bei diesem Workshop jetzt zum Schluss draufgestanden ist. Dankbarkeit, Ruhe, Glückseligkeit, Glück.
Das heißt, da passiert im Nervensystem der Damen was?
Oder vermutlich. Gell? Ja. Ich habe jetzt meine Waldgänge noch nicht direkt beforscht, aber wenn man Rückschlüsse zieht aus der generellen Forschung, dann ist mittlerweile recht gut fundiert nachgewiesen, dass natürlich immer je nach Beschäftigung, man sagt, ein klassisches Waldbaden mit einer langsamen, mit einem langsamen Gehen und Sein im Wald, das bringt einfach generell unsere Stresshormone nach unten. Es sinkt normalerweise der Puls, es vergrößert sich die Herzratenvariabilität, es sinkt der Blutdruck, das sind so klassische Parameter. Und gut nachgewiesen auch die Wirkung auf unsere Stimmung. Also wir sind danach entspannter, wir fühlen uns wohler, wir neigen dazu, subjektiv die Schlafqualität besser zu bewerten. Wir haben weniger Ängste. Also es sind ganz viele Dinge. Und vielleicht auch noch ein unglaublich wesentlicher Punkt, finde ich, in unserer Zeit ist, dass wir auch unsere kognitiven Fähigkeiten wieder steigern und erfrischen können quasi. Also wir können unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit, unsere fokussierte Aufmerksamkeit einfach wieder steigern, weil die Art und Weise, wie unser Hirn draußen seine Arbeit tut, ist eine andere, wie dieses fokussierte Arbeiten jetzt am Bildschirm zum Beispiel oder einfach im direkten Lösen von Dingen. Es geht dort in eine sanfte Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist etwas, was uns einfach entspannt und dann uns wieder Schub gibt für neue Umsetzung.
Ich finde das nämlich insofern so spannend. Du bringst oder die Natur, du und die Natur bringst die Menschen in die Entspannung, eigentlich ins Nichtstun. Dann können die auf einmal wieder etwas fühlen. Du sagst Dankbarkeit, Glück, weiß nicht, Trauer vielleicht auch. Mhm, da kommt
total.
Was hoch.
Ja.
Ja. Und trotzdem bleibt dann über so etwas wie eine neue Kraft.
Mhm.
Und ich finde, das unterscheidet sich so extrem von all den anderen Coachings und Ratgebern. Berufsbedingt lese ich ja ganz viele Ratgeberliteratur. Und zusammengefasst kann man da immer sagen, die meisten sagen, es ist ganz einfach, mach das und das und das und du kriegst eigentlich ein Programm, wo du wieder ins Tun kommst, um ein Problem zu lösen. Und du gehst eigentlich den anderen Weg und du sagst, komm zur Ruhe, in der Natur am besten, lass was weg. Und dann, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, vielleicht sogar esoterisch, löst sich dein Problem von selber. Kann man das so zusammenfassen?
Das klingt wunderbar und so habe ich das noch gar nicht so klar betrachtet, wie du es gerade sagst. Aber ja, ich würde sagen, das Weglassen von Außenreizen oder das Verändern der Außenreize, also nicht die Reize, die wir ständig im Berufsalltag in der Stadt vielleicht bekommen, sondern eher diese sanfteren Reize aus der Natur, die sind das, was uns einfach gut tut. Und vielleicht lösen sich die Probleme nicht immer, aber ich für mich habe die Erfahrung, dass sie sich etwas relativieren, wenn ich nach draußen gehe. Und ich bekomme diesen kleinen, größeren Abstand zu den Dingen. Und das ist auch das, warum ich meine Arbeit in den Wald und auf die Berge verlegt habe, weil diese Weite und die Lebendigkeit, die draußen ist, die macht so viel mit mir und ich denke mit vielen anderen auch.
Das glaube ich auch und es ist ja auch, auch örtlich und bildlich ein Perspektivenwechsel. Nicht? Wenn man auf so einem Berg oben steht, sieht man die Welt auf einmal ganz, ganz anders. Und oft braucht es ein bisschen diese Relativierung.
Den Abstand zum Alltag.
Den Abstand auch zum Alltag, ja. Wenn man so drinnen ist, man ist ja ein bisschen wie ein Gurkenglasl, ja. Und sieht oft gar, also die Probleme wirken viel, viel größer, ja. Und unlösbar. Und dann durch diesen Abstand und durch diese Ruhe erscheint das eben anders. Würdest du sagen, dass jetzt bei Führungskräften das speziell so ist, dass die vielleicht sich schwerer damit tun, in diese Ruhe zu kommen, weil sie eben dieses Tun, dieses Erledigen so gewohnt sind?
Ich denke, dass es bei Führungskräften und auch bei Selbstständigen einfach, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privat so verschwimmt und dass man ständig in Verantwortung ist.
Du siehst mich nicken.
Ja, ich sehe dich groß nicken. Ja. Und ich kenne auch, also auch mein Mann hat ja auch eine eigene Firma mit 140 Mitarbeitern und da sehe ich auch immer ganz viele Themen, auch wie sich das alles mischt. Das heißt, es ist einfach viel Herausforderung und in Zeiten wie diesen sind es noch mehr Herausforderungen, weil einfach unsere Welt sich so stark verändert. Und deshalb mache ich die Arbeit auch gerne, um die Menschen zu unterstützen, die Entscheidungen treffen müssen in Situationen, die unglaublich schwierig sind, wo man sehr wenig Prognosefähigkeit hat, wo man gar nicht weiß, wie es weitergeht. Und da wieder zu kultivieren, ein eigenes Gefühl für das, was richtig ist, eine Urteilskraft, aber auch so ein bisschen das Spüren, das Bauchgefühl. Und das geht halt dann leichter, wenn man einfach sich ein bisschen zurücknehmen kann, hineinhört, um dann wieder im Außen Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, deshalb ist die Arbeit gerade mit Teams oder auch mit Führungskräften nochmal extra wichtig, weil einfach die Verantwortung sehr groß ist und die Menschen oft Entscheidungen treffen, die viele beeinflussen.
Ja, Entscheidungen treffen, aber auch eben selbst, wie du vorhin gesagt hast, eben um in Balance zu kommen. Jetzt nehme ich aber mal an, dass so ein Naturcoaching, so toll und großartig das ist, wahrscheinlich nicht reicht, um da nachhaltig was zu verändern, oder doch?
Also ich bin gerade auf dem Weg, das eben meine Arbeit wieder anzupassen an diese Erkenntnis, nämlich, also ich sehe, was so einzelne Tage bewirken können, auch wenn Teams zu mir kommen und wir einen Tag draußen verbringen, ob auf Bergtour, zur Arbeit mit Wildpflanzen oder eben wirklich zur Entspannung, zur Resilienzförderung. Aber ein Tag alleine ist zu wenig. Du sagst es. Es ist einfach, man muss einfach weitergehen. Man muss das kultivieren. Man muss das in den Alltag integrieren. Dann wirkt es erst richtig. Und deshalb bin ich gerade dabei, eben so ein Begleitprogramm zu entwickeln, weil ich denke, es braucht mehr für wirkliche Transformation und Stärkung.
Ja, und ich glaube, das interessiert jetzt unsere Hörerinnen und auch Hörer wahrscheinlich sehr, wie denn das gelingen kann. Weil, wir haben schon gesagt, wenn ich in einer Großstadt lebe, Es gibt zwar Naturinseln, aber halt natürlich ist es ein Unterschied, ob ich im schönen Kärnten bin, wo eine Natur einfach noch eine viel, viel größere Rolle spielt, wo man wirklich mitten in der Natur ist, umgeben von Seen und Bergen und Wäldern, ist was anderes als in Wien oder auch in St. Pölten oder in Salzburg, wobei Salzburg auch rundum seine schönen Berge hat. Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wie kann ich mir diese Naturverbundenheit oder diese Fähigkeit zur Regeneration, zum Auftanken, wie kann ich mir die jetzt speziell auch als Führungskraft oder als Frau, die viel um die Ohren hat, wie kann ich mir die holen im Alltag?
Es braucht nicht viel an Zeit. Also mein Ansatz ist jetzt, wenn ich auch auf die Forschungen sehe, dass zumindest 20 Minuten am Tag gut sind. Ja, also das ist meine Empfehlung, 20 Minuten lang rausgehen.
Da genügt die frische Luft, es muss nicht der Wald sein.
Genau, also ich... Es gibt überall Natur. Das ist die Frage, wo legst du deine Aufmerksamkeit hin? Wenn du auf der Rosaulinde spazieren gehst, wirst du auch viel Natur sehen. Die Frage ist, was ist die Erwartung an Natur? Aber es gibt so vieles. Mir sind beim Herspazieren die Samen der Pappeln um die Nase geflogen und ich bin begeistert. Es gibt unzählige Tiere, Insekten, die du hast. Also ja, es kann vieles sein. Auch der Blick aus dem Fenster kann schon eine Wirkung haben. Es gibt Studien, wo allein das Betrachten von Naturfotos schon eine Wirkung auf uns hat. Also das reinzuholen, was möglich ist, angepasst an deine Situation. Das können auch Naturklänge sein. Dass du dich in deiner Pause, in deiner Arbeitspause vielleicht nach 90 Minuten voll konzentrierter Arbeit, dich 10 Minuten hinsetzt, vielleicht auch einen Kopfhörer drauf gibst und wirklich Naturklänge hörst. Und
aber draußen an der frischen Luft, das ist wichtig.
Das ist natürlich, je naturnah, umso besser. Aber wenn es nicht geht, dann nimmst du das, was geht. Mhm. Und wenn das halt vielleicht der Blick aus dem Fenster ist oder du machst das Fenster auf und schaust raus oder du gehst mal eine Runde um den Häuserblock oder du gehst in der Mittagspause in den Park statt in irgendeine Kantine. Das sind die kleinen Inseln, weil wir müssen sehen, wie wir das schaffen, in den Alltag zu integrieren und was auch immer möglich ist, ist besser als nichts.
Und wie kommt man, du sagst, Studien sagen, 20 Minuten genügen. Wie kommt man da drauf?
Es gibt so viele unterschiedliche Studien. Man hat halt einfach unterschiedliche Zeithorizonte genommen und Menschen zum Beispiel eben in einen Stadtpark geschickt versus einen Spaziergang in der Stadt. Also einfach da die Grünflächen genutzt. Und auch da hat man schon gewisse Wirkungen gesehen, dass sich einfach die Stimmung verbessert oder auch schon der Puls senkt. Also je nachdem, das sind einfach, wir sind in der Forschung auch noch viel am Überlegen. Es gibt noch keine klare Richtlinie, aber es gibt ein paar Indizien. Und ich würde sagen, 20 Minuten am Tag wären so ein gutes Minimum.
Mhm.
Und dann natürlich am Wochenende mehr. Also es gibt auch so ein Konzept der Naturpyramide, wo man am Wochenende vielleicht 2 bis 3 Stunden rausgeht und wenn es geht, einmal im Monat vielleicht einen ganzen Tag und vielleicht dann eben im Urlaub mal eine Woche wohin, wo es relativ naturnah ist und dass man das einfach ausweitet und dann vielleicht auch den Grad der Naturnähe steigert mit der Länge. Also der Wochenurlaub darf dann schon vielleicht, keine Ahnung, im Nationalpark Hohe Tauern oder in den Kalkalpen oder so sein. Ja.
Was bald kommt?
Laut WHO zählt der Knochenschwund, bekannt als Osteoporose, zu den 10 am häufigsten auftretenden Krankheiten weltweit. Und Frauen sind davon in besonderem Maße betroffen, besonders ab der Lebensmitte. In der kommenden Woman-Ausgabe vom 25. Juni widmen sich Expertinnen dem Thema ausführlich und informieren darüber, warum es sich lohnt, schon frühzeitig auf seine Knochengesundheit zu achten. Und wenn man das so schafft, wie du das sagst, und das klingt ja wirklich machbar, 20 Minuten am Tag, 2 bis 3 Stunden am Wochenende, Urlaub dann vielleicht mal länger oder einen Tag im Monat, was konkret bewirkt das? Also woran merke ich das jetzt, dass mich der Natur irgendwie heilt, würde ich sagen? Ja,
mit der Heilung ist es immer schwierig. Müssen wir aufpassen mit der Begrifflichkeit. Ich denke, es wird stärkend wirken. Gell? Also einfach mal rausgehen, auszuprobieren. Du lebst eine Beziehung dann mit dem, was dich umgibt und das bewirkt für mich eine Rückverbindung. Es gibt mir einfach eine nährende Kraft. Es ist einfach so wie nochmal, ja, keine Ahnung, wie wenn du jetzt vielleicht deine Gymnastik oder dein Fitnessstudio machst. Du trainierst deine Natur- und Wahrnehmungsmuskeln. Und über diese laufende Begegnung mit der Natur wirst du ganz viele Stationen und Erlebnisse haben, die dir in Erinnerung bleiben und die einfach dann dich entspannter machen. Vielleicht geben sie eben so ein Rückgefühl, eine Rückbesinnung auf die einfachen Dinge. Und ja, alles Weitere ist einfach zu sehen, wie es dann auf dich wirkt. Also ich lade dich ein, liebe Christine, das mal vielleicht für 3 Wochen zu probieren, 20 Minuten rauszugehen. Und dann sprechen wir nochmal.
Ja, aber ich bin eigentlich relativ nah dran sogar, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Dann sag du mir doch, was macht das mit dir?
Naja, also ich hätte jetzt von dir gern gehört, du schläfst besser, du bist glücklicher, du bist stressresistenter. Weißt du, ganz konkrete Auswirkungen. Ja?
Also es ist schwierig, das wirklich zu sagen, weil die Dinge von vielen Sachen abhängen. Aber natürlich in den Studien ist genau auch sowas zu sehen. Ja. Mhm. Also deine Stresstoleranz, die wird einfach erhöht. Du wirst wahrscheinlich besser schlafen, du wirst wahrscheinlich weniger Ängste haben, du wirst wahrscheinlich mehr Freude am Leben haben, ist meine Überzeugung. Und du wirst einfach eben mit diesem bisschen mehr Entspannung auf deinen Alltag blicken.
Mhm. Ja, also ich habe das Glück, muss ich sagen, dass ich am Stadtrand wohne. Und die 20 Minuten, also ich habe, in 5 Minuten bin ich zumindest in so einem kleinen Wäldchen. Das ist so der Beginn des Wienerwalds. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich merke, wenn ich es nicht schaffe.
Mhm. Also und was fehlt dir da?
Was fehlt mir da? Also da bin ich unrunder irgendwie und schon, also so allgemein ein bisschen gestresster. Mhm. Es fehlt mir das Runterkommen, es fehlt mir der Abstand auch zur Arbeit. Das Wort unrund, ich laufe unrund, würde es, glaube ich, am besten beschreiben. Ja. Während wenn ich regelmäßig, und sei es nur diese kurze Zeit, eben in mein Wäldchen komme, dann geht es mir von dem her besser.
Es wäre eine stärkende Insel im Alltag, oder?
Ja, genau. Und es macht schon einen Unterschied. Also es hat für mich nicht, also beileibe nicht denselben Effekt, ins Fitnessstudio zum Beispiel zu gehen. Ja. Das wäre für mich vom Büro ins Fitnessstudio, von einem Raum zum anderen, das wäre mir tatsächlich zu wenig Natur. Also das merke ich ganz, ganz stark, dass es das für mich nicht ist.
Und deshalb finde ich das auch gut, wenn man das so wie du dann vielleicht als Übergang macht, vom Job ins Private. Also wirklich nach Hause kommen, dann mal rausgehen, dann die Übergangsphase zu haben und dann bist du wieder mehr bei dir und du kannst einfach leichter abschalten. Das ist so natürlich.
Ja.
Und die Frage ist natürlich, was man draußen machen kann. Natürlich kann man einfach spazieren gehen und einfach seinen Routinen nachgehen, aber es gibt einfach viele Wahrnehmungsübungen, Atemübungen, auch Reflexionen, die einfach nochmal unterstützen, dass das nochmal mehr Struktur hat.
Verrat uns doch eine einfache Übung.
Eine einfache Übung. Eine Übung, die wirklich bei jedem Waldgang mit dabei ist, ist die zweite Übung, die ich meistens mache bei diesen 2-3-stündigen Gängen, nennt sich Was ist in Bewegung? Und du kommst zuerst von einer geführten Meditation, die dich mal in deine Sinne bringt, wo wir alles aktivieren. Und von der Übung gehen wir hinaus und eine ganz langsame Bewegung, ein kleines Stück, ein Weg.
Ist das sowas wie eine Gehmeditation?
Ja, wobei bei der Gehmeditation ist es bei mir oft so, oder ich nehme sie so wahr, dass ich sehr in meinem Körper auch bin, also wo ich einfach das Gehen an sich sehr bewusst wahrnehme. Bei der Meditation geht es, oder bei dieser Einladung geht es auch oft um das Wahrnehmen von Bewegung rund um dich. Also du bist nicht nur bei dir und bei deiner Bewegung, was in dir in Bewegung ist, wie sich Bewegung für dich anfühlt, sondern alles rundherum um dich. Und das muss nicht nur durch Sehen sein, das kann auch auf deine anderen Sinne gehen. Also das mal für 15 Minuten zu tun und dabei langsam zu gehen, das ist manchmal schmerzhaft für die Menschen.
Gell? Warum?
Weil das langsam Gehen, man ist gewohnt, ein gewisses Tempo zu gehen. Gell? Und man will irgendwie weiter und meistens will man wohin. Und das ganz langsame Gehen, das ist für manche unglaublich schwierig. Aber so kommst du nicht nur im Körper in eine Langsamkeit, sondern auch im Geist. Und so hat das eine gewisse Struktur, einen Aufbau und man kann dann gut eingleiten in eine tiefe Naturerfahrung, kommt leichter raus aus den Gedanken.
Du hast alle Sinne angesprochen. Jetzt muss ich fragen, welche Wirkung hat es, Bäume zu umarmen?
Also ich habe bisher noch keine wirklich haltbare Forschung dazu gesehen. Ich würde sagen, das ist sehr individuell. Und auch die Bäume, die dich ansprechen, sind sehr individuell. Und vielleicht ist es heute eine Eiche und morgen eine Buche, bei der du dich wohlfühlst. Ich selber umarme Bäume nicht so häufig, aber ich setze mich gerne zu ihnen oder lege mich zu ihren Füßen hin und bin einfach nur. Also ich glaube, forschungsmäßig kann man da noch nicht so viel sagen und einfach ausprobieren, was es mit dir macht und welcher Baum dich anspricht. Für mich ist es mal eine aktivierende, mal eine herzöffnende, mal eine inspirative und mal eine Gedankenreise, auf die mich die Bäume bringen.
Ich finde es ja erstaunlich, dass das manche sehr stark belächeln. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Das klassische Argument bei mir kommt ja, ach, du gehst Bäume umarmen.
Genau.
Das höre ich fast jedes Mal.
Da bist du dann irgendwo lustig. Fast zu einem Esoterik-Spinner.
Genau.
Was, ja.
Bist du
ja.
Für, na, also ja. Was bist du für eine, ja.
Ich kann mich noch gut erinnern, du dich wahrscheinlich auch, wie der Politiker, der Matthias Strolz, kannst du dich erinnern, der hat davon gesprochen, wie schön es für ihn ist, Bäume zu umarmen. Ja, und da haben sich alle so irgendwie lustig gemacht über ihn. Begegnet dir das oft, dass diese Themen gar nicht so ernst genommen werden oder dass man sie vielleicht sogar belächelt?
Absolut. Deshalb liegt es mir auch am Herzen, bei meiner Arbeit auch immer wieder zu erzählen von den wissenschaftlichen Studien, weil ich einfach Menschen informieren will über das, was wir schon wissen. Und wir wissen schon viel, aber eigentlich geht es um Spüren. Ja, also die richtige Wirkung entfaltet es einfach im Tun und im Spüren, im Draußensein. Und deshalb nehme ich die Wirkung so ein bisschen mit, die wissenschaftlichen Daten ein bisschen mit, auch für die Firmen, weil sie halt gerne Zahlen haben. Sie hätten gerne eine Erklärung und auch eine Rechtfertigung dafür, Menschen einfach nur draußen zu schicken für einen scheinbaren Spaziergang.
Ist dir das selbst nicht wichtig, dass es auch mit Studien belegt ist, die Wirkung der Natur?
Ich finde das immer wieder spannend und ich lese vieles und ich glaube, ich nehme vieles wahr und fühle mich dann oft bestätigt, wenn ich etwas lese. Ich kann mich erinnern, wie ich 2016 damals eben das Buch von Clemens Arbeit gelesen habe über der Biophilia-Code, war glaube ich das erste, oder Biophilia-Effekt. Und mir gedacht habe, wow, Shinrin-Yoku, das ist ein Begriff, das, was ich erlebt habe in einer unglaublich großen Lebenskrise von mir, das ist eine Praxis und das wird beforscht und das fand ich unglaublich spannend.
Das heißt, ich fühle mich der japanische Begriff für Waldbaden,
genau,
für unsere Zuhörerinnen.
Genau, ja. Natürlich, Entschuldigung. Ja. Also deshalb auch Waldbaden. Waldbaden ist eine etwas holprige Übersetzung aus dem Japanischen von dem Begriff Shinrin-Yoku. Es geht so ein bisschen mehr um das Eintauchen in die Waldatmosphäre. Das heißt, es geht nicht nur um sozusagen nicht nur die Luft, die da ist, sondern es ist vieles im Wald, das wirkt. Das sind die Farben, es sind auch die Düfte, es sind die verschiedenen Pflanzeninhaltsstoffe, es sind die Geräusche, es sind so viele Dinge, die auf uns einwirken. Und weil du gefragt hast, ob mir das wichtig ist, es ist mir schon wichtig und es begeistert mich, dass wir langsam herausfinden, was wir spüren können. Also es geht letzten Endes um eine Erfahrung. Und wenn du für dich gemerkt hast, dass das etwas ist, was dich nährt, was dich stärkt, was dich begeistert, was dich lebendig lassen fühlt, dann ist nicht so wichtig, ob es eine Studie dazu gibt, oder?
Wenn es dir gut tut. Ja, nein, ich bin da ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, ich fühle und spüre tatsächlich sehr viel. Ja?
Ja.
Aber vielleicht vertraue ich mir nicht immer ganz. Ja? Und ich bin dann immer sehr dankbar, so ein bisschen, wie es du gesagt hast, wenn ich dann das, was ich empfinde, wenn es dann tatsächlich belegt ist. Ja? Also das ist, ich finde gerade das Waldbaden oder der japanische Begriff ist schöner und wissenschaftlicher. Ja? Du magst ja, ich weiß, Waldbaden nicht so sehr als Begriff.
Das ist so schwierig.
Ja? Aber da sind ja die Effekte tatsächlich in Studien, glaube ich, sehr gut erforscht. Ja. Dass eben, wie heißen diese Terpenoide?
Genau.
Das sind die Duftstoffe, oder?
Es sind sekundäre Pflanzenstoffe, das heißt, die Pflanzen bilden verschiedenste Stoffe aus und diese Stoffe haben verschiedene Funktionen für die Pflanzen selbst, ob als Fraßschutz, als UV-Schutz, als Anlockung von irgendwelchen Nützlingen. Also diese Stoffe haben ganz viele Wirkungen, auch vielleicht Abwehr von Pilzen, von Feinden und die transportiert die Waldluft auch mit.
Und angeblich wirken die ja auf den Menschen immunstärkend, also stärken das Immunsystem, wirken entzündungshemmend. Und ich finde, du hast das eh schön gesagt, es sind halt dann so viele Faktoren im Wald, die da zusammenwirken. Ja? Eben diese Terpenoide, aber eben auch die Ruhe, die man vielleicht da einmal fühlt. Oder vielleicht haben wir auch schon gedacht, ist es einfach deshalb, weil man sich im Wald oder in der Natur mehr bewegt und man weiß ja, dass Bewegung ist.
Das ist auch super. Also die Kombination aus Bewegung und aus diesem, sag ich mal, Raum, Natur oder Raum, Wald, ist natürlich die beste Kombination. Das heißt, vielleicht zuerst eine Aktivierung und dann in die Ruhe gehen. Das ist nochmal eine bessere Kombination. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es ist einfach schön zu sehen, dass es immer mehr Studien gibt zu diesem Bereich. Gell? Das heißt, es wird auch ganz viel geforscht. Und wir haben auch in Österreich einiges dazu. Und das finde ich wunderschön. Die Daniela Haluzer zum Beispiel macht ja auch ganz viel. Man versucht jetzt zum Teil schon verschiedene Sinne isoliert zu betrachten, um zu schauen, okay, was ist jetzt mit dem Sehen oder was ist mit dem Hören? Weil es ist einfach, der Raum draußen ist so gewaltig und hat so viele Einflussfaktoren, dass man da komplett klare Rückschlüsse ziehen kann, ist gar nicht so leicht.
Ja.
Also wie lange solltest du jetzt rausgehen? Welche Zusammensetzung braucht der Wald? Zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit? Gell? Es sind so viele Fragen, die wir noch haben. Und bis wir da eine finale Klärung haben, würde ich sagen, einfach rausgehen.
Weil du jetzt gerade die Tageszeit angesprochen hast, ich habe für mich die Beobachtung gemacht, weiß aber nicht, ob es da eine Studie dazu gibt, dass es mir, wenn ich es schaffe, besonders gut tut, wenn ich es am Vormittag schon schaffe, also vor Mittag irgendwie oder idealerweise sogar so zwischen 8 und 10. Hat eine andere Wirkung oder sagen wir so, hat zumindest eine andere Wirkung wie manchmal oder sehr oft schaffe ich es dann oft überhaupt erst nach dem Abendessen, aber vielleicht da noch eine kurze Runde. Aber das wirkt sich anders aus.
Mein Tipp für Sie.
Aromatherapie-Pionierin Evelyn Deutsch, ja, sie war bei unserem Event Kunst der Balance, empfiehlt Lemongras bei Erschöpfung. Ich habe das ätherische Öl jetzt getestet und tatsächlich, es weckt die Lebensgeister und unterstützt auch den Genesungsprozess nach Krankheiten. Top übrigens auch zur Reinigung von Raumluft. Alle Infos auf aromapflege.com.
Ich habe jetzt nichts im Kopf, wo ich sagen kann, okay, das wurde jetzt beforscht, so ganz klar. Was man schon weiß, ist, dass manche Bäume oder Pflanzen um die Mittagszeit zum Beispiel auch als Sonnenschutz mehr gewisse Pflanzenstoffe ausstoßen und damit da um die Mittagszeit bei wärmerer Temperatur jetzt diese sekundären Pflanzenstoffe etwas häufiger auftreten. Also es wäre so ein Argument. Vielleicht ist es bei dir auch die Morgenluft. Gell? Da ist wahrscheinlich noch mehr Frische in der Luft.
Das ist es, glaube ich, gerade im Sommer, wenn es jetzt so warm ist. Ich finde, das ist so unverbraucht, so frisch.
Das ist, glaube ich, die Energie des Morgens.
Genau,
gell?
Genau.
Das ist etwas,
was und die spürt man ja im Wald.
Ja,
ist unfassbar. Ja.
Ist herrlich. Aber wenn du sagst, es wäre dir wichtig, für deinen Schlaf was zu tun, dann wäre es besser, am späteren Nachmittag rauszugehen und nochmal eine Runde zu gehen.
Warum?
Weil das anscheinend einfach diese Wirkung hat. Manchmal, also ich habe auch schon davon gelesen, dass es über, sag ich mal, auch über etwas einen dunkleren Wald dann sozusagen schon unser Hormonsystem sich umstellt. Also es heißt, dieses Dämmerlicht auch etwas ist, was förderlich ist. Und das scheinbar dann in den Schlafrhythmus besser passt, dass wir uns einfach subjektiv besser ausgeschlafen fühlen nach einem Waldspaziergang am späteren Nachmittag.
Super spannend. Ja, jetzt haben wir schon so viel über die positiven Wirkungen der Natur und insbesondere des Waldes gehört. Jetzt fragen wir vielleicht einmal umgekehrt, warum werden wir krank, wenn uns die Natur fehlt? Ich habe da kurz ein bisschen recherchiert und fand spannend, aus Amerika, ich glaube aus Amerika kommt der Begriff Naturdefizitsyndrom, also auf Englisch Nature Deficit Disorder, dass die Menschen krank werden, wenn ihnen die Natur fehlt. Hast du davon schon gehört?
Und das war ein recht bekanntes Buch von Richard Louv, glaube ich, spricht man ihn aus. Er hat, glaube ich, so um 2005 dieses Buch geschrieben, wo er sich damit beschäftigt hat. Gibt es Probleme in der Entwicklung von Kindern, wenn sie nicht nach draußen geschickt werden oder nicht den Kontakt zur Natur haben in ihrer Entwicklungsgeschichte. Und ja, ich denke, ich würde jetzt einfach sagen, ja, ich sehe das auch so, dass es sicher ein Problem ist. Richtig klar beforscht ist es, glaube ich, nicht so sehr, aber vieles spricht dafür und er hat sich und macht sich nach wie vor stark. Also immer wieder Bücher geschrieben, auch zu diesem Thema, Kinder in die Natur zu schicken, sie rauszulassen, sie nicht so sehr zu behüten, überzubehüten quasi, indem man ihnen einfach die Möglichkeit nimmt, da Kontakt aufzubauen. Und in meiner Arbeit mit Kindern, ich habe ja auch über den Naturpark immer wieder mal mit Kindergartenkindern und Schulkindern Zeit draußen verbracht, ist schon die Beobachtung, dass Kinder sich dann unglaublich schwer tun können, sich auf unebenem Gelände zu bewegen, wenn sie selten die Gelegenheit bekommen. Das heißt, ein Körpergefühl zu entwickeln, ein Gefühl auch für die Fertigkeiten und Fähigkeiten zu bekommen, sich wohlzufühlen in einem solchen Raum, der quasi etwas wilder ist, das ist etwas total Wertvolles. Und das kann schon auch selbst bei uns in Kärnten dann mal abhanden kommen, wenn die Kinder einfach nicht die Gelegenheit haben, rauszugehen.
Würdest du die Natur als Lehrmeisterin bezeichnen?
Absolut.
Und was können wir am besten von ihr lernen?
Oh wow, ich glaube, das ist sehr individuell. Wenn ich da vielleicht auf meine Erlebnisse zurückgehe, dann würde ich sagen, sind zwei große Aspekte, Demut und Eigenverantwortung, die ich gelernt habe über Zeiten in der Natur. Und das waren einfach das waren Erlebnisse, die eigentlich eher so im Bereich Bergsport, Bergerlebnis oder Reisen waren, die mich dazu gebracht haben. Ich habe einmal im Patagonien einen Gebirgsbach überquert, noch am Vormittag, relativ früh. Und am Nachmittag beim Zurückgehen habe ich dann einfach darauf vergessen gehabt, dass natürlich, wenn die Sonne scheint, viel mehr Wasser da ist. Und so wäre ich dort fast ertrunken in diesem Bergbach und konnte eigentlich nur mit Hilfe von zwei Kletterern diesen Gebirgsbach wieder zurück überqueren, ja, zu meinem Zelt und so weiter.
Also die haben dich zufällig gesehen? Oder?
Es war in der Nähe ein Campingplatz, von dem ich gestartet bin. Und beim Zurückgehen hat es mir einfach die Füße weggezogen von dieser Urkraft des Gebirgsbaches, der vielleicht ganz leicht höher war, also mir bis über die Knie gerade gereicht hat. Gell? Es war mir unmöglich. Und die sind so eine Stunde später oder was, haben die auch diesen Bach gequert und haben mir dann dabei geholfen. Sonst würde ich wahrscheinlich noch dort sitzen.
Wahrscheinlich nicht mehr.
Traurigerweise nicht mehr. Ja. Also das waren so Situationen oder einfach.
Das ja, heißt, Unwetter am das Berg löst bei dir so. Demut aus.
Die Urgewalt, gell, die Urgewalt der Natur von Wasser, aber eben auch Berg oder Gewitter, Wetter, gell, ausgesetzt sein. Man ist in der Natur oder am Berg oft einfach in Situationen, man kann in Situationen geraten, wo man merkt, wie klein man ist im Verhältnis zu den Urgewalten der Natur. Und in mehreren Fällen, bei mir war es wirklich schlechte Planung, wie soll ich sagen, vielleicht einfach nicht zu viel nachgedacht, gell? Einfach getan und dann irgendwie war es oft mein Fehler in solchen Situationen, aber das prägt sich so ein, das passiert kein zweites Mal.
Ich musste jetzt an einen Kollegen denken, schmunzelnderweise an einen sehr sympathischen Kollegen, mit dem habe ich immer diskutiert über die Natur, weil der kann mit der Natur gar nichts anfangen. Das ist so wirklich ein urbaner Mensch, der fühlt sich am wohlsten in anonymen Großhotels, ja, und die für mich ein Gräuel sind. Und er hat gesagt, die Natur tötet uns.
Spannend, weil eigentlich sind auch wir Natur.
Ja, was ist Natur? Gell? Ich weiß natürlich, was er gemeint hat. Kennst du so Menschen, auch die mit der Natur eigentlich gar nichts am Hut haben, auch nichts mit ihr anfangen wollen?
Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die einfach wenig Zugang dazu haben. Also zu diesem Rausgehen, zum Grünen, zum Wald, zu den Bergen. Auf jeden Fall.
Würdest du sagen, denen geht was ab?
Ich denke, vielleicht geht ihnen nichts ab, weil sie ja gar nicht wissen oder es vielleicht auch gar nicht wertschätzen können. Ich glaube, dass sie schon ein wenig ihre Wurzeln nicht in Anspruch nehmen.
Nachdem wir jetzt schon so weit mit der Zeit fortgeschritten sind, möchte ich von dir noch wissen, wie viel Natur brauchst du, damit es dir gut geht, und wie tankst du Kraft in der Natur? Hast du da bestimmte Rituale?
Es sind eigentlich keine Rituale. Und es sind einfach ganz viele kleine Momente. Natürlich bin ich über meine Arbeit ganz viel draußen, und wenn ich nicht mit Menschen unterwegs bin, bin ich oft auch alleine unterwegs, um mir neue Wege anzusehen, neue Bergstrecken, neue Waldstücke und dort einfach Zeit zu verbringen. Also für mich ist die Natur einfach ständig präsent. Sie ist auch jetzt in meinem kurzen Wien-Aufenthalt ständig präsent. Ich suche den Park, ich gehe eine Runde spazieren. Also es ist irgendwie so ein Teil von mir geworden, wo ich mich zu Hause fühle. Sie ist in mir eigentlich, und die Resonanz, die klingt und schwingt ständig, und manchmal ist es bewusster und manchmal ist es unbewusster. Aber ja, ich wohne natürlich auch sehr am Waldesrand und habe da einfach viel Naturbezug, und deshalb ist sie ständig da für mich.
Weil wir zuerst noch gesprochen haben über die Lehrmeisterin Natur, weißt du, an was ich denken musste? Da gibt es diesen Spruch: Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und das ist etwas, was ich so von der Natur lerne, weil ich würde dazu neigen, so allem und alles mein Tempo aufzuzwängen, was oft ein sehr hohes ist, ja. Und da kannst du nur verlieren, ja. Also dass es einfach oft wesentlich besser ist, so einen Schritt eben zurückzugehen und auch Dingen, so wie der Natur. Ich meine, die Pflanzen wachsen auf ihre eigene Weise, ja. Und du kannst eigentlich wenig dazu beitragen, oder um das zu fördern oder zu beschleunigen. Und ich finde, so ist es auch mit ganz vielen Dingen im Leben. Bei mir geht es oft bei Projekten viel zu langsam, oder dass ich mir denke, warum setzen wir das und das nicht durch? Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe dich gut.
Das habe ich so ein bisschen von der Natur. Ich finde, da kann man sich sehr viel abschauen, dass man Dingen einfach die Zeit gibt, die sie brauchen, und sich ein bisschen so sich selbst entwickeln lassen.
Sehr schön.
Also, auch bei Kindern sieht man es, wenn man oft glauben, und da kommt das Wort ziehen ja auch vor in der Erziehung, wir müssen sie irgendwo hinbringen. Na, da kannst du ja nur auf die Schnauze fallen. Also das habe ich bei meiner Tochter immer wieder gemerkt, ja. Die hast einfach lassen müssen, ja. Und das fällt uns aber auch eben so schwer, dieses Lassen. Ja, also das habe ich so.
Geduld.
Lassen. Genau.
Und auch etwas noch vielleicht, was sie mich auch gelehrt hat, sind die Rhythmen. Wir alle haben unsere Rhythmen und
sehr
Zyklen.
Schön. Sehr
Unser
schön.
Unser Körper erneuert sich in Zyklen. Wir haben unsere eigenen Rhythmen und auch unsere Ruhe und unsere Schöpfungsrhythmen.
Ich finde, die Jahreszeiten, und da leben wir ja zum Glück in einem Land, wo wir wirklich alle vier Jahreszeiten bewusst erleben dürfen.
Geht es dir auch so, dass du dir immer denkst, ach, diese Jahreszeit ist jetzt meine Liebste?
Ja, und das habe ich wirklich.
Ich glaube, bei mir ist es wirklich der Frühling.
Weil jetzt gerade Frühling ist, ja. Und bei mir ist es aber wirklich immer so, es ist immer die gerade kommt, die so gerade am Kommen ist. Und entweder ist es der Frühling, ich mag den Sommer total gern, aber ich liebe auch den Herbst, wo dann alle sagen, bitte, was ist an dem schön? Und ich mag auch den Winter.
Und der
Wechsel ist einfach das Schöne. Und auch so ein bisschen dieses, dass man da selber so ein bisschen mitgeht und vielleicht wirklich im Winter sich ein bisschen mehr Pausen gönnt. Und ich mag da auch diese Rückzugsphase ganz gern, da kann ich sehr gut bei mir sein.
November in Wien, oder?
Ich liebe November.
Und der Wind um die Nase.
Ich bin ja eigentlich oft so ein bisschen so ein melancholischer Typ auch. Und das kann man so schön ausleben,
Dass es Platz haben darf, Zeit hat, seine Zeit hat.
Genau, und ich mag aber auch den Sommer eben in all seiner Pracht, und wenn es richtig heiß ist. Also ich kann wirklich allem was abgewinnen. Das ist schon dieser Rhythmus der Jahreszeiten, das hat mich schon als Kind extrem fasziniert. Und da ist es einfach schön, das hat auch so etwas Konstantes, ja. Also du weißt, selbst nach, also auch ich finde, das kann man so ein bisschen umlegen, dass du sagst, nach einem schweren, langen Winter wird es wieder Frühling. Und das ist ja oft so, auch wenn man durch eine vielleicht nicht leichte Zeit geht, dann wird es auch innen drinnen vielleicht wieder Frühling oder heller. Barbara, Wir haben jetzt so viele Tipps von dir heute bekommen. Wenn du jetzt zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern einen einzigen Ratschlag mitgeben könntest, müsstest in Bezug auf die Natur, welcher wäre das?
Jeden Tag rausgehen für 10 bis 20 Minuten und einfach nichts tun.
Schauen, was passiert, oder?
Mhm.
Barbara Wiegele, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns in Kärnten.
Ich freue mich darauf. Danke dir, liebe Christine.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, teilen oder mir Ihre Gedanken dazu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.